Jeden Tag erreichen die EU von Online-Händlern wie Temu, Shein oder AliExpress aus China ca. 12 Millionen Pakete. Allein in Deutschland gehen täglich bis zu 400.000 Pakete, die hier geliefert werden, auf das Konto von Temu. Wir bestellen also irgendwelche Billigklamotten in China und diese sind dann mehr als 7.200 Kilometer im Flugzeug unterwegs, um dann auch noch bis an die Haustür geliefert zu werden. Da ein Rückversand in der Regel nicht möglich ist, landen viele dieser Produkte auch schnell im Müll, weil sie oft wirklich nichts taugen. Lokale Produzenten gehen dabei nach und nach unter und verschwinden im schlimmsten Fall vom Markt. Dabei gibt es viele großartige Produkte made in EU. Und mein heutiger Gast hat sich vorgenommen, diesen Produkten eine Plattform zu bieten und sie sichtbar zu machen. Ganz gegen den Trend von Billigprodukten aus China.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, heute Michelle Cuyava als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Juro GmbH, einer Plattform für Produkte aus Europa. Hallo Michelle, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist.
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
Michelle, der Ursprung von Juro ist ja Rudi. Rudi war dein Van, um das aufzuklären, den du während Corona zum Camper ausbauen wolltest. Ich weiß, du hast die Geschichte mit Sicherheit jetzt schon ein paar Mal erzählt und ist auch mehrmals aufgegriffen worden, warst damit sogar in der WDR-Lokalzeit. Ist natürlich auch toll, aber ich denke, nicht alle ZuhörerInnen werden sie kennen. Und als Startup-Geschichte, finde ich, hat das ja durchaus einiges an Charme, was du da zu erzählen hast. Magst du sie uns trotzdem noch mal so vielleicht in Kürze erzählen, was da passiert? Passiert ist bei dir?
Sehr gerne. Ich hole euch einmal mit Rudi ab. Während Corona hatte ja jeder von uns so sein Hobbyprojekt. Die einen haben Klavierspielen gelernt, die anderen haben am Haus gebastelt und ich persönlich habe neben meinem Job in der Unternehmensberatung einen Van ausgebaut. Richtig, wie du schon sagst, zu einem voll ausgestatteten Camper. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass man sehr, sehr viele Produkte, Werkzeuge, Materialien braucht, um so einen Van zu einem voll ausgestatteten Camper umzubauen. Das heißt, die Investitionen, die ich da getätigt habe an Einkäufen, haben sich am Ende zwischen 6.000 und 8.000 Euro bewegt, noch über das Basisfahrzeug hinaus. Und jetzt bin ich grundsätzlich ein sehr nachhaltigkeitsorientierter Mensch im Konsum. Also ich versuche durchaus darauf zu achten, welche Auswirkungen haben meine Handlungen auf meine Konsumentscheidungen und versuche besser in Anführungsstrichen zu konsumieren. Habe dann aber gemerkt, dass das sehr schwierig ist, Produkte zu finden, wo ich überhaupt weiß, wo und wie die hergestellt wurden. Also zunächst habe ich probiert, viel über Secondhand zu kaufen. Da hat man natürlich gute Optionen heutzutage mit verschiedenen Apps und Anbietern. Das funktioniert. Jetzt findet man aber auch nicht alle Materialien und Rohstoffe, die man braucht, Secondhand. Also versucht man dann lokal zu kaufen. Das heißt, dann geht man vielleicht in den Baumarkt vor Ort oder in den Fachhandel, stellt dort aber dann fest, hey, irgendwie sind das genau die gleichen Produkte, die ich auch online schon auf den Plattformen gesehen habe. Aus derselben Fabrik mit derselben Verpackung, nur vielleicht ein anderer Markenname vorne drauf geschrieben, anderes Pricing. Aber im Endeffekt ist es ein Billigimport, von dem ich nicht weiß, wie er hergestellt wurde. Und das fand ich auf Dauer sehr frustrierend, denn die Ausbauphase hat natürlich auch einiges in Zeit in Anspruch genommen. Und wenn man dann über Monate hinweg versucht, transparente Alternativen zu finden, wo man weiß, das entspricht jetzt meinen persönlichen Wertvorstellungen, das ist ein Qualitätsprodukt, ich gebe hier gerne das Geld für dieses Produkt aus, dann ist das doch sehr frustrierend, wenn man merkt, als Konsument habe ich gar nicht so die Entscheidungsfreiheit und die Auswahl, wie ich es eigentlich mir wünschen würde. Und nach diesen durchaus frustrierenden Monaten, was die Konsumentscheidungen betrifft, habe ich ja mit meinem fertig ausgebauten Van eine Reise durch Europa unternommen, war in Polen, Tschechien, Österreich, Italien damit unterwegs und habe ganz viele Länder in Europa kennengelernt, ganz viele Kulturen, aber auch ganz viele tolle Produzenten. Also habe wundervolle Produkte gefunden, wo ich mit einem ganz anderen Gefühl einkaufen konnte, weil ich wusste, hey, das Produkt, welches ich kaufe, das kaufe ich gerade von einem Hersteller, von einem Unternehmen, was wirklich mit Leidenschaft, mit Verantwortungsbewusstsein, mit ganz viel Herzblut daran gearbeitet hat. Und ich fühle mich anders, wenn ich das Produkt kaufe. Ich behandle das Produkt anders, mit mehr Wertschätzung, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und ich habe damit tatsächlich eine machtvolle Entscheidung als Konsument getroffen, weil ich habe hier in lokales Produktions-Know-how, Arbeitsplätze, Steuern, die gezahlt werden, investiert und habe noch ein langlebigeres Produkt dazu, wo auch die Umwelt dann von profitiert. Und das alles war so ein Aha-Erlebnis für mich, dass ich sagte, wir haben so viele tolle Produkte und Produzenten in Europa. Wieso ist alles, was ich als Konsument sehe, made in, und dann Asia, China, wie auch immer. Das muss besser gehen. Also haben wir uns vorgenommen, es besser zu machen und eine Plattform für in Europa hergestellte Produkte gegründet, wo wir die ganzen Stories erzählen möchten, die man sonst erfährt, wenn man 1:1 mit den Leuten vor Ort spricht, wenn man die Produkte kauft.
Diese Idee ist dann tatsächlich auf der Reise entstanden. Und da hast du vor dir noch nie groß Gedanken darum gemacht, auch ich mache mal vielleicht irgendwann eine Plattform, weil ich Bock drauf habe, sondern das ist wirklich so aus dem Tun heraus entstanden. Ist das richtig
so? Das ist aus dem Bedarf heraus entstanden. Das ist ganz richtig zusammengefasst. Ich hatte vor zu gründen, also mir ist schon während der Unternehmensberatung klar gewesen, dass ich in Richtung Gründung gehen möchte, dass ich ein Geschäftsmodell möchte, was einen positiven Impact hat und was ein eigenes Problem von mir löst. Und das Vorhaben war dann auf der Reise, mir zu überlegen, was wird es denn jetzt an Geschäftsmodell? Und mit der Frage, was ist hier gerade mein eigenes größtes Problem in meinem Leben als Bürger, Konsument und die Rollen, die man ausfüllt, war das für mich definitiv diese monatelange Frustration über die Intransparenz am Markt und dann eben das positive Gegenerlebnis auf der Reise. Und dann habe ich gesagt, das ist es, das führe ich zusammen. Problem und Lösung hatte ich jetzt hier beides in sehr kurzer Zeit aufeinanderfolgen. Und so ist es dann eine Plattform von Europa hergestellte Produkte geworden, also ein Online-Marktplatz.
Du hattest vorher schon so ein paar Gedanken zu Geschäftsmodellen, da hattest du aber noch nicht das richtige Problem dazu.
Genau, in der Unternehmensberatung habe ich natürlich jeden Tag mit verschiedenen Geschäftsmodellen gearbeitet, aber da etwas zu finden, wo der eigene Need auch so groß ist, also der eigene Schmerz in dem Bereich, dass man langfristig dranbleibt, das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt bei einer Unternehmensgründung. Und ich glaube, der Ratschlag, den ich mit am liebsten beherzige, den ich je bekommen habe hinsichtlich Gründungsvorhaben, scratch your own itch heißt der Ratschlag, also löst dein eigenes Problem. Das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, warum es dieses Geschäftsmodell geworden ist.
Dass du dafür brennst, glaube ich, kann man ganz gut daran sehen. Das fand ich nämlich wirklich auch als Startup-Geschichte wirklich bemerkenswert, dass du erstmal noch 2 Jahre in Rudi also behalten hast und dort weiter gewohnt hast, gar keine Wohnung hattest, weil du sehr viel Eigenkapital finanziert dann das aufgebaut hast. Das ist ja schon sehr beeindruckend.
Danke. Das war so nicht geplant, dass ich so lange Vanlife betreibe, Fulltime. Der Plan war eigentlich, die Europareise zu machen, zurückzukommen nach Köln und sich dann eine kleine Wohnung, eine Zimmerwohnung zu holen oder in ein WG-Zimmer zu ziehen, wie auch immer man das dann gestaltet. Als ich dann aber zurückkam mit dem konkreten Gründungsvorhaben und das Ganze durchgerechnet habe, ich komme ja aus der Unternehmensberatung, also Finanzplanung liegt mir jetzt nicht fern, habe ich das Ganze durchgerechnet und auch einen Zeitplan aufgestellt. Wann ist mit ersten Umsätzen so rechnen? Wann trägt sich das Ganze selbst? Wie lange kann ich mit dem Eigenkapital, was ich angespart habe, während der letzten 2 Jahre Anstellungsverhältnis das Unternehmen finanzieren und mich selber? Und so bin ich sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich das von den Kosten her sehr niedrig halten muss, auch von den Lebenshaltungskosten her. Und weiter in Rudi zu wohnen, nachdem wir uns schon so aneinander gewöhnt hatten auf dieser 6-monatigen Europareise, war dann ein naheliegender Vorschlag, den ich mir überlegt hatte. Und so kam es, dass ich 2 Jahre Vollzeit-Vanlife gemacht habe und tatsächlich auch in Köln noch im Van weitergelebt habe und aus dem Coworking-Space hier im Mediapark gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte getrennt Büro und Wohnbereich, aber die Lebenshaltungskosten sehr, sehr niedrig. Und so konnte ich das dann auch über Förderprogramme dann noch weiter finanzieren, zum Beispiel das NRW-Gründerstipendium. Da kriegt man einen Zuschuss für 12 Monate, aber der ist sehr knapp bemessen, wenn man dann noch Miete und alles zu zahlen hat. Das heißt, die Entscheidung, Vollzeit im Van noch weiter zu wohnen und Privatkosten zu sparen und das Geld ins Unternehmen zu stecken, ist mit ein kreativer Baustein unserer Unternehmensfinanzierung und zeigt natürlich sehr viel Commitment, aber mein Mitgründer auch. Also mein Mitgründer geht heute noch quasi abends und am Wochenende kellnern, um in der eigenkapitalfinanzierten Phase das Geld, was wir haben, ins Unternehmen stecken zu können und nicht in unsere Lebenshaltungskosten. Und jetzt bereiten wir zwar die erste Finanzierungsrunde gerade vor, also sind gerade bei der Unterlagenerstellung beim ersten Outreach an Investoren, aber es macht immer Sinn, das Ganze so zu kalkulieren, dass man das auch auf eigenen Beinen durchziehen kann.
Ich finde das sehr, sehr cool, diese Story, weil wir ja gerade im Internet immer wieder ganz viel sehen und erleben. Hier, bau dein Business auf, sei in 2 Monaten sechsstellig oder was weiß ich nicht. Ne? Natürlich am besten pro Tag oder pro Monat. Und da wird ja immer so gerne suggeriert, man kann so ganz leicht mal eben nebenbei irgendein Businessmodell gründen und verdient da sofort die dicke Kohle. Und das, was du da erzählst, ist jetzt natürlich auch nicht vielleicht sehr typisch, aber zeigt eben auch, dass beim Gründen doch viel Arbeit drin steckt zum einen und natürlich auch ein gewisses finanzielles Risiko. Ne? Und das finde ich eigentlich auch mal gut, solche Geschichten zu erzählen. Deswegen habe ich da jetzt noch mal ein bisschen drauf rumgeritten. Aber jetzt scheint ja erfolgreich zu sein. Du hast Rudi den Laufpass gegeben. Ne? Der muss jetzt gehen.
Naja, auch das ist Teil unserer Finanzierungsstrategie in dem Fall, um das Startup Vollzeit weiterhin betreiben zu können und jetzt in dieser Phase nicht nebenbei arbeiten zu gehen, brauchte ich die Liquidität, die ich aus dem Van-Verkauf erzielt habe. Also ich habe nicht nur 2 Jahre lang Mietkosten gespart mit Rudi, ich habe ja auch eigentlich stille Reserven gehabt mit diesem Van und mit dem Verkauf im Februar, weil ich jetzt Ende letzten Jahres in ein WG-Zimmer gezogen bin und alles hat ja seine Zeit und nach 2 Jahren war es definitiv Zeit jetzt auch wieder für ein stetes Heim, weil sich die Bedürfnisse da geändert haben, war der Verkauf eben notwendig, um dieses Jahr noch komplett sich finanzieren zu können und das Startup in den Vordergrund zu stellen.
Genau, dann stellen wir jetzt mal das Startup in den Vordergrund nach dieser, finde ich, nach wie vor trotzdem tollen Gründergeschichte. Ihr seid ja im Grunde mit Juro jetzt so der Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft. So positioniert ihr euch ja auch. Wie wollt ihr das jetzt schaffen, dass ihr euch da auch wirklich gut etabliert?
Absolut richtig formuliert. Wir wollen einen Gegenentwurf schaffen zu schnellem, billigen Konsum. Und zwar möchten wir ein Gegengewicht schaffen, was nicht anonym, sondern persönlich ist. Deswegen erzählen wir ja jede einzelne Geschichte von den Gründern, die hinter den Marken stehen, der Produkte, die wir anbieten auf unserer Plattform. Also zu jeder Marke wird man ein Markenprofil finden und darunter ein Foto vom Team dahinter, ein Mission Statement, warum produzieren die in Europa, worauf achten die bei der Produktion. Auch eine Europakarte, wo man die Länder eingefärbt sieht, hey, welcher Produktionsschritt wird denn eigentlich wo vollzogen? Also dass man da wirklich als Konsument mitgenommen wird. Und wir wollen nicht nur einen persönlichen Gegenentwurf schaffen, sondern eben auch einen qualitativen und transparenten. Also genau das Gegenteil von der aktuellen Marktentwicklung, wo es mit Amazons neuer günstigen Plattform Haul, dann noch Temu, Shein und so weiter, wie sich der Markt entwickelt. Da sagen wir, hey, Europa kann auch was und es ist auch wichtig, die Auswahl zu haben zu lokalen Produkten und das möchten wir hier zeigen. Und das ist auch ein großer Bestandteil unserer Marketingstrategie, weil du fragst, wie wollt ihr das schaffen? Wir sind der Überzeugung, dass die Zielgruppe, die bereits heute mehr Geld ausgibt für Markenprodukte, in der Hoffnung, dass sie sich damit Qualität und auch einen gewissen Lifestyle einkauft, dass wir diese Zielgruppe noch besser bedienen können, wenn wir sagen, hey, hier hast du ein ganz klares Differenzierungsmerkmal für Qualität, denn es lohnt sich in Europa in der Regel nicht, billig Produkte herzustellen. Dafür hast du zu viele Marktnachteile, um das langfristig betreiben zu können. Und dieses klare Differenzierungsmerkmal bieten wir dir für die Qualität mit on top einem ganz anderen Einkaufsgefühl, weil du eben weißt, was machst du mit deinem Geld, wohin geht's, was habe ich mir da eingekauft. Wir sagen immer, wir wollen das Weihnachtsmarkt- oder Kunstmarktgefühl, was du hast, wenn du dort wirklich mit einem Produzenten sprichst und dem was abkaufst, das wollen wir schaffen, online verfügbar zu machen.
Du hast gerade am Anfang gesagt, Europa kann ja auch was. Das stimmt ja auch. Und es ist ja irgendwie trotzdem interessant, wenn man sich gerade so aktuell in den Nachrichten so umschaut, hat man immer den Eindruck, Europa macht sich irgendwie immer klein. Da grassiert gerade die Angst vor Russland und natürlich vor einem völlig unberechenbaren und auch durchgeknallten Trump. Also ich reise sowieso nicht in die USA, deswegen kann ich sowas sagen. Und auch China überschwemmt uns mit Billigprodukten. Und Das Interessante ist, wenn man sich mal so die Bevölkerungszahlen anguckt, da muss man sich fragen, warum haben wir eigentlich so eine Angst hier in Europa? In den USA leben zurzeit ca. 347 Millionen Menschen, in Russland sind es sogar nur knapp 144 Millionen Menschen, die dort wohnen. Und in den 27 EU-Staaten alleine leben dagegen schon gut 450 Millionen Menschen. Mit Großbritannien sind wir schon über 500 Millionen und in Europa ohne Russland sind wir sogar über 700 Millionen. Also eigentlich im Grunde ein wahnsinnig riesiger Markt. Man muss sich ja wirklich fragen, warum nutzen wir das nicht? Warum machen wir uns lieber weiter abhängig? Und ihr setzt da jetzt einen Gegentrend.
Genau. Die Entwicklung, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, hat, glaube ich, das ist jetzt aber auch natürlich persönliche Meinung ganz viel, dazu geführt, dass wir uns auf so einer gewissen westlichen Arroganz auch hier ausruhen. Also ja, es ist Fakt, dass das meiste, was hier irgendwie ankommt oder sehr, sehr viel von dem, was hier ankommt, zum Beispiel aus China, Billigprodukte sind, die eine sehr schlechte Qualität haben und alles. Aber China hat ja auch eine ganz lange Tradition oder Asien mit sehr viel kulturellem Wert und sehr qualitativer Produktion auch, die grundsätzlich dahinter stehen kann. Ja, also China oder Asien da mit der Seidenstraße und was die alles für Produkte geliefert haben. Also China ist nicht gleich Billigproduktion. Das ist ganz wichtig und uns geht es auch nicht darum zu sagen, oh, alles ist schlecht, was nicht aus Europa kommt. Aber in dieser westlichen Arroganz, in diesem, naja, wir haben hier irgendwie ausgesorgt und alles verstanden, verpassen wir es, unsere eigene Souveränität auch zu behalten, unsere eigene Unabhängigkeit mit Produktionskapazitäten, unsere eigene Unabhängigkeit mit Produktions-Know-how und auch mit politischen und wirtschaftspolitischen Abhängigkeiten. Denn es gibt auf der einen Seite berechtigte Gründe, warum man sagt, hey, es ist nicht gut, wenn alles, was wir hier empfangen, aus Drittstaaten kommt, denn dann sind wir nicht sehr konkurrenzfähig in den Verhandlungen auch. Aber dafür braucht es eben Sichtbarkeit und ein Bewusstsein für ein Gleichgewicht, dass es nicht nur das eine gibt, nicht nur Importprodukte etc., sondern eben auch ein lokales Gegengewicht. Und das haben wir politisch leider in den letzten Jahrzehnten noch nicht so gut geschafft umzusetzen, weil ich glaube, der Fokus viel eigentlich auf anderen Belangen war oder die Bedrohung dadurch auch nicht so richtig wahrgenommen wurde. Es gibt langsam Bewusstsein dafür. Du hast gerade die USA angesprochen mit Trump und den Zöllen, die da in den letzten Monaten auferlegt wurden oder angekündigt wurden und kamen. Gab es einen kurzen Aufschrei Richtung, hey, wir können hier in Europa uns nicht so abhängig machen, wir wollen jetzt unsere eigenen Produkte, wir wollen jetzt digitale Souveränität, wirtschaftliche Souveränität. Da gab es einen berechtigten Aufschrei, den gab es aber auch, weil Trump natürlich sehr polarisierend ist. Und dieses Schleichende, dieses, was über Jahrzehnte jetzt stattgefunden hat, dass irgendwie mittlerweile alles im Fokus des Konsumenten made in China oder made in unbekannt ist, das wurde einfach nicht so stark wahrgenommen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, eher wie der Frosch, der im heißen Wasser gekocht wird und er kriegt es eigentlich gar nicht mit. Und jetzt stehen wir da und wenn ich irgendwas kaufen will als Konsument, habe ich eigentlich gar nicht die Auswahl, mich überhaupt für bestimmte Produktionsbedingungen zu entscheiden oder dagegen. Es gibt natürlich tolle Ansätze mit Zertifizierungen und auch Nachhaltigkeitsprojekten oder Labels, die darauf achten. Aber flächendeckend ist der Zugang einfach noch nicht einfach genug. Da muss es eher so sein, wie es bei den großen Online-Plattformen der Fall ist, dass man einen großen Komfortfaktor hat als Konsument, dass man auch guckt, welche Standards bieten ausländische Unternehmen hier in Europa mit ihren Produkten und Dienstleistungen und da auch ein äquivalentes Angebot schafft. Das heißt nicht zu sagen, naja, alles ist besser hier aus Europa bedingungslos, weil es hat aus Europa Ende, sondern man muss auch schon gucken, wie entwickeln sich Drittstaaten, was machen die? Und dann auch nicht so arrogant sein zu sagen, wir müssen uns das hier gar nicht dem annehmen, sondern wir müssen wirklich aktiv gucken, dass wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Denn so viel Innovationspotenzial Europa hat und wir hier uns an tollen Ideen überlegen, wenn das Ganze, die ganze Wertschöpfungskette danach ins Ausland geht, dann wandert ja auch irgendwo wieder das Produktions-Know-how mit ab. Also wenn nur die Idee in Europa bleibt und keine eigene Kapazität zur Umsetzung da ist, dann ist es auch schwierig langfristig mit dem Wettbewerbsvorteil oder der Konkurrenzfähigkeit.
Steckt natürlich jetzt jede Menge Fragen drin, was du da gerade erzählt hast. Total spannend. Ihr habt ja auch die Vision, dass ihr ohnehin langfristig eine Werbe-, Einkaufs- und Versandgemeinschaft werden wollt. Und kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, wie ihr das umsetzen wollt. Aber da steckt dann ja auch drin, man muss ja gegen so einen Player wie Amazon beispielsweise ankommen. Amazon punktet ja ganz stark mit diesem Customer-First-Ansatz. Ne? Und man hat null Probleme bei Retouren. Also wenn was kommt, ich kann das einfach wieder zurückschicken. Das geht reibungslos, das Geld ist ruckzuck wieder auf dem Konto. Und so muss man ja heute, oder das erwarten ja viele Leute, dass das auch passiert. Werdet ihr sowas auch anbieten? Oder wie genau läuft das, dass ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt so eine große europäische Werbe-, Einkaufs- und Versandgemeinschaft werden, dann muss man das ja auch irgendwie sicherstellen, dass sowas funktioniert, weil sonst hat man die Leute schneller verloren, als man sie gewonnen hat.
Da sagst du was. Customer First ist ein großer Punkt, gerade natürlich im E-Commerce oder im B2C-Handel. Amazon macht das hervorragend. Amazon hat seit jeher seinen Fokus darauf gelegt, kundenfreundlich zu sein. Amazon gibt immer dem Kunden Recht bei Retouren, bei irgendwelchen Problemen, und hat da eine extreme Macht auch aufgebaut den Händlern gegenüber. Das hat jetzt positive wie negative Aspekte. Die positiven Aspekte von dem Customer-First-Ansatz sind natürlich, dass Kunden langfristig treu und loyal bleiben. Denn wenn ich gute Erfahrungen mache, wenn ich weiß, ich fühle mich hier sicher im Einkauf, weil die Plattform auf meiner Seite ist, dann habe ich da schon ganz viele Zweifel ausgeräumt auf der Konsumentenseite. Der negative Punkt ist, es braucht eine Balance. Also Customer-First ja. Wenn Repressalien oder repressive Tätigkeiten dann aber von der Plattform ausgeführt werden und gar nicht mehr auf das Wohlergehen der Markenseite geschaut wird, ist das aber auch nicht nachhaltig. In dem Fall bei Amazon ist es so, dass ein überwiegender Teil oder ein sehr, sehr großer Anteil der Produkte Billigprodukte oder Billigimporte sind und daher auch viel Customer First gemacht werden kann mit, hey, weißt du was, behalt das Produkt einfach für umsonst, wenn du es zurückschicken willst, weil es lohnt sich eben nicht, das 7200 Kilometer nach China zurückzuschicken oder wohin auch immer. Das wird man nicht alles eins zu eins so umsetzen können auf lokale Produkte, Marken und Produktion. Denn wenn wir jetzt wirklich mit einem hohen Produktwert etwas verschickt haben, können wir nicht einfach sagen, hey, behalt es einfach. Da kommen wir langfristig weder wir noch die Marken
hin. Das ist klar.
Dennoch müssen wir Customer First uns auf die Fahne schreiben und schauen, dass wir eine Balance schaffen zwischen alle Seiten sind glücklich und es ist eine Win-Win-Situation. Denn nur wenn lokale Produktion und lokaler Konsum attraktiv wird, also auch für Kunden, weil man sich genauso sicher fühlt, bei uns einzukaufen wie bei Amazon, nur dann wird das nachhaltig Erfolg haben. Und da arbeiten wir gerade dran, auch die Marken mitzunehmen. Das ist in gewissermaßen ein Change-Prozess. Wie in einem großen Unternehmen würde man jetzt sagen, man muss hier Change Management betreiben, denn man muss alle Beteiligten mitnehmen und man muss aktiv kommunizieren und auch Verständnis dafür schaffen, warum man jetzt so vorgeht. Denn wir merken zum Beispiel, die Marken, die wir haben, die sind toll im Produzieren, das ist deren Steckenpferd. Die haben aber ganz viele Nachteile oder Lücken, was die anderen Bereiche betrifft, Marketing, Customer Support und so weiter. Da fehlen Ressourcen. Es sind ganz zu großen Teilen kleine und mittelgroße Marken, die wir haben, denn die größten Sneakerhersteller der Welt oder die größten Marken generell aus verschiedenen Produktbereichen der Welt, die produzieren seltenst lokal. Also sprechen wir hier viel über kleine und mittelgroße Marken, die begrenzte Ressourcen haben. Und die brauchen Unterstützung da drin. Da braucht es eine Vereinheitlichung. Wir müssen die Fragmente zusammenführen von erstmal die Fragmente an Marken, also ne, die lokalen Schuhhersteller, Werkzeughersteller und was du dir alles an Produkten überlegen kannst. Die müssen wir zusammenführen. Dann müssen wir diese Fragmente vereinheitlichen in ihrer Kommunikation Kunden gegenüber, dass wir gemeinsam Made in Europe als Qualitätsmerkmal in den Vordergrund stellen. Dann müssen wir vereinheitlichen, dass der Kundensupport eben vereinheitlicht wird, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, na, ich kann jetzt bei Marke X und dann bei Marke Y bestellen, aber ich weiß nicht, weil die Retourprozesse sind überall so unterschiedlich und dann vielleicht wird es mir nicht erstattet und ich kenne mich da nicht aus. Den Zweifel müssen wir ausräumen, den hast du nicht, wenn du bei Amazon bestellst. Und dann müssen wir auch wirklich gemeinsam einheitlich vorgehen, im Synergien schaffen, weil du die Werbe- und Versand- und Einkaufsgemeinschaft angesprochen hast. die Nachteile, die die ganzen kleinen und mittelgroßen Marken haben. Höhere Kosten im Einkauf, weil die nicht so große Mengen abnehmen und weil sie noch dazu mehr vielleicht darauf achten, wo jetzt die Vorprodukte oder die Verpackungsmaterialien, alles, was sie da beziehen, herkommen, dass die auch mit Verantwortungsbewusstsein gefertigt wurden. Diese Nachteile auszugleichen durch genossenschaftliche Denkansätze, könnte man sagen. Wir sind keine Genossenschaft an sich, aber wir wollen Synergien schaffen durch geballte Energie in dem Bereich und zu sagen, wisst ihr was? Ihr braucht diese Vormaterialien und ihr braucht sie auch. Na, dann können wir sie vielleicht zusammen einkaufen, bessere Konditionen aushandeln und so ein Stück der Wettbewerbsnachteile ausgleichen, die ihr gegenüber den großen Marken habt, die so oder so schon niedrigere Produktionskosten haben, weil sie importieren, dann noch dazu niedrigere Einkaufskosten, weil sie größere Mengen abnehmen und dann auch noch wahrscheinlich aus günstigerer Produktion. Und dann auch noch den Werbeaspekt, also das Werbebudget der Marken, die wir auf unserer Plattform haben, ist ja ganz, ganz gering. Und da zu sagen, vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass jetzt ihr mit den Werbetreibenden, zum Beispiel Influencern und so weiter, dass ihr mit denen eins zu eins konkurrieren müsst mit den großen Marken, die denen etwas anbieten für die Bewerbung ihrer Produkte. Vielleicht können wir da auch Bundles schaffen und sagen, wir können einen Influencer buchen und 2-3 Marken mit dem kooperieren lassen und da eine gewisse Kostenteilung schaffen und trotzdem die Reichweite erzielen. Also da gibt es ganz viele Denkansätze. Das ist alles im Moment noch Zukunftsmusik, denn der Fokus liegt jetzt auf dem Plattformaufbau und Ausbau erstmal, damit man das Produktsortiment als Kunde findet, das man sich wünscht. Aber da ist unglaublich viel Potenzial in dem Markt, Vorteile zu schaffen und das Thema Made in Europe groß zu machen.
Da kommen wir gleich mal zu, wie auch an eure Marken kommt. Und mir ist dann nur gerade eingefallen, dass du das alles gerade erzählt hast. Wir haben auch früher viel internationale Fachpressearbeit gemacht. Und dabei ist uns natürlich auch immer wieder dieses Interkulturelle allein hier in Europa auf die Füße manchmal gefallen, muss man einfach so sagen. Der Italiener tickt einfach ganz anders als der Brite und der kommuniziert auch total anders und am Ende denkt er wahrscheinlich auch komplett anders. Merkt ihr das auch in eurem täglichen Tun, im Umgang mit den unterschiedlichen Marken? Also wenn ihr da aus Portugal was habt, aus Tschechien was habt, die haben ja auch total andere Denkansätze, kann ich mir vorstellen, und auch ganz andere Vorstellungen, die haben andere Gegebenheiten. Das ist ja mit Sicherheit auch nicht ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, oder?
Das ist eine spannende Frage, Jürgen, welche kulturellen Herausforderungen es da gibt und für uns geben wird. Im Moment sind wir sehr deutschlandlastig mit unseren Unternehmen, denn man muss sich überlegen, wir sind im November online gegangen letztes Jahr, das heißt, wir sind noch keine 10 Monate am Markt und haben natürlich als Kölner Start-up mit dem deutschen Markt gestartet. Wir haben mittlerweile auch ein Unternehmen aus Rumänien, aus den Niederlanden, das heißt, es wird langsam heterogener. Noch sind wir aber sehr, sehr deutschlandlastig. Wir sind gespannt, was für Herausforderungen kommen. Aber man sagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei jedem in der Entscheidung selbst überlassen, dass der deutsche Markt einer der schwierigsten ist, was Konsumenten und gesellschaftliche Veränderungen betrifft. Wir Deutschen sind sehr kritisch gegenüber Neuerungen. Wir bleiben gern bei dem, was wir kennen. So müssen wir, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das sind andere Märkte und Gesellschaften, wie zum Beispiel die Holländer, durchaus aufgeschlossen. Die gelten als innovationsorientiert, offen auch einfach neue Dienstleistungen und Produkte auszuprobieren. Und das werden wir hoffentlich auch noch erleben in der Zukunft. Jetzt gerade öffnen wir unseren Outreach an Marken europaweit. Also wo wir am Anfang nur deutsche Unternehmen angesprochen haben, sind wir gerade auch aktiv auf andere Länder fokussiert und sind gespannt, was wir da für ein heterogenes Produktangebot auch bald schaffen können. Auch da denken wir aber, dass es umso wichtiger ist, unsere Rolle am Markt, denn die kleinen Unternehmen aus Italien, Portugal, Dänemark, wo auch immer her, die werden es nicht alleine schaffen, diese kulturellen Herausforderungen auszugleichen in ihrer Werbung, in ihrem Marktzugang. Wir werden das aber, da wir es ohnehin zentral für uns lösen müssen, werden wir diese Probleme ausgleichen. Und dann haben wir die Möglichkeit, die ganzen Marken daran partizipieren zu lassen. Und so glauben wir, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit aller lokaler Marken aus Europa verbessern, dadurch, dass wir hier einmal zentral diese Herausforderung lösen.
hast ja gerade im Einstieg erzählt, als du durch Europa gefahren bist, hast du viele Unternehmen kennengelernt, wo du gesagt hast, wow, tolle Marken, kennt ja keiner, aber ist wirklich super. Wie macht ihr es denn jetzt, wenn ihr Marken akquiriert? Also wie geht ihr auf die Leute zu oder wie findet ihr die überhaupt? Oder gibt es sogar auch schon Unternehmen, die sagen, ach Mensch, das ist ja eine tolle Plattform, die ich hier gesehen habe, da möchte ich mit dran teilhaben. Wie genau läuft das jetzt?
Das gibt es tatsächlich schon, dass Marken von sich aus auf uns zukommen. Das sind wir auch jedes Mal hellauf begeistert, weil es natürlich ein großer Zuspruch für uns ist, wenn eine Marke zu so einer neuen Plattform wie uns eigeninitiativ kommt und sagt, ich finde es so toll und wichtig, was ihr macht und wir würden so gerne Teil davon sein, denn wir haben keinen Raum, um unsere Geschichte zu erzählen auf anderen Plattformen. Auf jeder anderen Plattform, die man online findet, sind wir positioniert next to Copycat-Produkten, die ähnlich aussehen wie unsere, aber nur einen Bruchteil der Qualität haben, aber auch einen Bruchteil des Preises nur kosten. Also dort ihre Geschichte zu erzählen, da gibt es keinen Raum für, weil die nicht dafür geschaffen sind. Denn es ist natürlich auch nicht im Interesse der großen Plattform, lokale Produkte zu bevorzugen oder da Raum für die Story zu geben, wenn es bei dem Billiggegenentwurf keine Story zu erzählen gibt, die irgendwie konsumentenfreundlich ist. Und das ist unser entscheidender Wettbewerbsvorteil an der Stelle auch, was Marken betrifft, dass wir denen den Raum geben, dass wir aktiv sagen, wir wollen die Bemühungen, die ihr euch ohnehin gerade macht. Ihr steckt so viel Leidenschaft da rein, das wollen wir sichtbar machen. Und hier in eurem Markenprofil, das auf jeder Produktseite vertreten ist, da habt ihr die Gelegenheit, eure Story zu erzählen. Und das macht euch einzigartig. Und deswegen wird niemand euch oder euer Produkt verwechseln mit der Billigversion mit dem Copycat-Produkt, weil es ist klar, euer Produkt weist diese Eigenschaften auf und es gibt dieses Produkt auch kein zweites Mal auf unserer Plattform. Denn wenn du dich umschaust online auf verschiedenen Plattformen, du findest dasselbe Produkt von x verschiedenen Anbietern, weil es über eine Großhandelsplattform wie Alibaba, AliExpress und so weiter bezogen wurde und dann einfach mit einem neuen Label versehen, mit White Labeling. Du als Konsument aber jetzt nicht weißt, macht das jetzt für mich einen Unterschied oder ist es exakt zack, dasselbe Produkt aus derselben Fabrik? Und das gibt es bei uns nicht, dadurch, dass wir nur Originale anbieten. Und die Marken wissen das, die wissen das zu schätzen. Und einige kommen von sich aus auf uns zu, die uns schon kennengelernt haben. Ansonsten ist der Outreach mittlerweile zu großen Teilen automatisiert. Am Anfang war es noch sehr manuell. Also da saßen wir wirklich vorm Laptop und haben recherchiert bei Google Schuhe made in. Und dann musst du jedes europäische Land durchgehen und hoffen, dass diese Marken einen Internetauftritt überhaupt haben. Und auf diesem Internetauftritt überhaupt geschrieben haben, wo es produziert wurde und das irgendwie Suchmaschinen technisch optimiert haben, denn sonst finden wir, selbst wenn sie es geschrieben haben, diese Marken nicht, wenn wir eingeben, Schuhe made in Portugal oder was auch immer. Das heißt, am Anfang war es sehr, sehr manuell. Mittlerweile sind wir etwas breiter im Outreach und automatisierter. Also mittlerweile haben wir Scraping-Tools, womit wir die Marken sammeln. Und dann gehen wir da durchaus strukturierter den Outreach und sagen erstmal, hey, übrigens, es gibt jetzt eine Plattform von Europa hergestellte Produkte. Das gab es vorher nicht. Wir sind die Einzige und damit auch Größte. Weil wenn du die Einzige bist, bist du auch die Größte.
Oh, das ist doch marketingmäßig auszuschlachten, oder nicht? Die größte europäische Plattform.
So, steht auch ein Pitchdeck vorne.
Aber wir sind ja zuversichtlich. Also du bist ja zuversichtlich, ich bin zuversichtlich. Jetzt sind wir mal so zuversichtlich, dass hier unseren ZuhörerInnen Unternehmen sind oder Leute sind, die auch Produkte haben, die sagen, ja, wow, das ist ja eine tolle Idee, da möchte ich mit dabei sein. Was müssten die jetzt konkret machen, um bei euch aufgenommen zu werden?
Also wenn man selbst ein Konsument ist und jetzt keine Marke hat, aber weiß, hey, ich mag diese Marke, die ich kenne und die produziert in Europa, dann wisst ihr was, macht am besten zwei Sachen. Schreibt der Marke, hey, es gibt jetzt übrigens diese Plattform für in Europa hergestellte Produkte, Euro heißt die. Wollt ihr da nicht auch mal positioniert sein? Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und schreibt uns am besten auch, hey, diese Marke kennen wir, die produziert in Europa und dann werden wir da in den Kontakt mit der Marke gehen. Wenn ihr selber eine Marke seid, dann umso besser. Tretet gerne auf über LinkedIn oder einfach über unsere Website, über hello@euro.shop mit uns in Kontakt. Und dann ist es sehr, sehr einfach, mit uns zusammenzuarbeiten, denn wir achten darauf, dass wir keinen manuellen Aufwand den Marken machen. Also für die meisten Shop-Systeme haben wir eine 3-Click-API-Anbindung. Dann ist das in einem 15-Minuten-Onboarding-Call geklärt, dass die Shops angebunden sind, der Produktbestand, der Lagerbestand und auch der Bestellstatus sich synchronisiert automatisch. Also bestellt jemand über unsere Plattform, geht es nativ in dem System der Partnermarke ein, als ob die bei denen im Online-Shop gekauft haben. Und die Bestellung wird dann eben physisch von der Marke abgewickelt. Das heißt, rechtlich gesehen oder vom Geschäftsführer startweise Plattform für Direktversand. Und ja, dann gebt ihr uns die Markenprofilangaben, also eure Geschichte, die wir in euren Markenprofilen dann auch erzählen. Und wir erstellen das Markenprofil und schon geht's online. Und innerhalb von 1 bis 2 Wochen kann das dann auf unserer Plattform vertreten sein.
Erstens finde ich das eine coole Idee. Also bitte alle, die zuhören und denen irgendeine tolle Marke einfällt, wo sie sagen, boah, das ist so ein super Produkt, sprecht die an und stellt den Kontakt her. Das Vernetzen ist extrem wichtig. SDG 17 wird damit angesprochen, Kooperationen. Also da kann man wirklich was Sinnvolles mitmachen. Aber das, die zweite Frage ist jetzt, ich kenne jetzt vielleicht eine Marke und die haben noch gar keinen Online-Shop. Wie würde das denn funktionieren? Weil du sagst ja, das muss ja da drüber laufen.
Wir haben auch die Möglichkeit, über ein eigenes Seller-Backend seine Produkte einzupflegen. Das heißt, auch wenn du keinen eigenen Online-Vertrieb hast, einen Online-Shop, kannst du über die einzelne Produktanlegung oder über einen CSV-Import und Export deine Produkte verwalten bei uns. Das ist durchaus möglich, dass du uns quasi als dein Shop-System benutzt. Wir haben auch einige kleine Marken, die ausschließlich über uns ihre Produkte anbieten. In Zukunft wollen wir das noch mehr ausbauen. Das ist aber ein mittel- oder langfristiges Vorhaben. Denn jetzt gerade muss zumindest eins gewährleistet sein, markenseitig, und das ist die physische Bestellabwicklung. Also man muss damit vertraut sein, Pakete fertig zu machen, die zu verschicken, die Tracking-Nummer einzupflegen. Ja, also den Teil können wir im Moment den Marken noch nicht abnehmen. Das muss nahtlos funktionieren. Aber als Shop-System kann man uns grundsätzlich auch nutzen, wenn man keinen eigenen Online-Shop hat.
Auch das klingt ja schon ziemlich gut. Also ihr seid ja im Grunde ja ein Unternehmen, das ein bisschen, ja nicht ein bisschen, sondern das wirklich den europäischen Gedanken fördert und auch unterstützt und das ja auch weiter nach vorne bringen wollt. Wäre da nicht die Möglichkeit, auch aus der Europäischen Union heraus Unterstützung zu bekommen? Also habt ihr da vielleicht Kontakte? Braucht ihr Kontakte? Müssen wir die mal finden oder wie sieht das da aus? Weil im Grunde wäre das ja tatsächlich ideal, wenn auch die Europäische Union sagen würde, ja wow, wir unterstützen mal so eine Plattform, die wirklich hier die Marken aus Europa nach vorne stellt.
Letzte Woche Donnerstag waren wir in Brüssel tatsächlich eingeladen in der EU-Kommission und haben da genau gesprochen mit wem über unser Projekt und warten da gerade auf die Vernetzung. Also wir haben da auch abgemacht, dass wir vernetzt werden mit einigen Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Sind da sehr gespannt, was der Output sein wird, denn wir sehen das wie du, es wäre toll, Unterstützung von europäischer auch Seite zu bekommen, also von der Europäischen Union, denn was wir machen, ist ein Infrastrukturprojekt für die Europäische Union, für die alle europäischen lokalen Produzenten, die B2C-Produkte herstellen. Und was wir machen, ist konsumentenseitig auch eigentlich eine Europakampagne, denn worauf wir erstmal Bock machen müssen dem Konsumenten, bevor es auf Bock auf Produkte made in EU, bevor wir dahin kommen, müssen wir Bock auf Europa machen und Bock auf Europa entdecken. Also wir müssen den Konsument erstmal begeistern für die Idee, guck mal, so viele tolle verschiedene Kulturen auf einem Haufen und so viele tolle Eigenheiten dieser Kulturen auf einem Haufen und so viel zu entdecken, hier lokal, direkt vor deiner Nase, so viel Gefühl auch zu entdecken, wenn du eben das Produkt kaufst von dem portugiesischen Familienbetrieb oder wo auch immer her, was du da alles für einen Mehrwert leisten kannst für die Unternehmen, aber auch für dich selber in deinem Leben mit diesem Konsum. Das müssen wir erstmal erzielen, indem wir eben ganz viel Pro-Europa-Arbeit da auch machen, vom Image her, und das groß machen. Denn im Moment, das muss man ganz klar sagen, gibt es noch kein Thema, was Local Consumption ist. Also lokal jetzt auf Europaebene gefasst. Ich weiß, für manche bedeutet das lokal, hey, noch der Vorort von Köln, wenn man hier aus Köln kommt. Aber wir meinen lokal auf Europaebene, weil uns da im Deutsch leider ein anderes Wort für fehlt, für die Größe an Lokalität. Und da da image-technisch auch Unterstützung kommt von der Europäischen Union. Da arbeiten wir dran, merken aber die Mühlen der Politik, die malen langsam. Und da haben wir als Startup andere Bedürfnisse in der Unmittelbarkeit der Unterstützung und der Geschwindigkeit. Wir haben es aber nicht aufgegeben. Wie man sieht, wir sind da in aktivem Kontakt. Hat jemand eine Idee, an wen wir uns noch wenden sollten, dann super gerne mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns eigentlich immer über Input. Wir freuen uns grundsätzlich erstmal über Interesse an unserem Geschäftsmodell, denn wir müssen eine Fanbase erstmal aufbauen. Das ist unsere aktuelle Herausforderung. Leute wissen lassen, es gibt dieses Projekt jetzt und eine Fangemeinde aufzubauen, die aktiv auch Mundpropaganda für uns betreiben und sagen, boah, guck mal, ist das nicht cool? Das finde ich toll. Denn wie viele Leute sagen, boah, ich würde eigentlich nicht so gern bei kaufen und ich würde eigentlich nicht so gern das und das unterstützen. Aber es fehlte bislang an einer zugänglichen Alternative. Und wenn es das jetzt gibt, dann hoffen wir, dass die Leute auch darüber reden und sagen, ey, ist das nicht cool? Das ist nicht nur ein Markenprodukt, was ich hier irgendwie gekauft habe oder was ich trage oder was ich mir zu Hause in die Wohnung gestellt habe, sondern ist das nicht cool? Es ist ein Markenprodukt und von dem und dem Unternehmen und so wurde das produziert. Und darauf haben die geachtet, ist das nicht süß? Ist das nicht toll, was ich hier gekauft habe? Die Begeisterung zu wecken, da freuen wir uns drauf.
Also mich hast du gerade voll gekriegt mit Bock auf Europa, finde ich super. Ich bin überzeugter Europäer, muss ich wirklich sagen. Ich sehe mich selten als Deutscher, ich sehe mich immer eher als Europäer. Ich finde den europäischen Gedanken großartig. Ich gehöre noch zu der Generation, die durch drei Länder gefahren ist und dann hatte man hinterher drei Währungen. Ich habe immer noch die Schachtel mit ganz vielen Münzen aus vielen europäischen Ländern und man musste immer wieder neu umtauschen, immer wieder machen. An jeder Grenze wurde man aufgehalten und heute ist das so easy. Europa ist so ein toller Gedanken und ich finde diesen Satz Bock auf Europa, vielleicht nenne ich den Podcast so mal sehen. Und ich habe auch übrigens schon eine Idee, wen ich mal anspreche, ob der nicht auch Bock hat, bei euch mit dabei zu sein. Was sind denn so die nächsten Schritte? Was plant ihr denn als nächstes umzusetzen?
Wir sind jetzt gerade gut aufgestellt von der technischen Seite, haben wir alles vorbereitet von den Prozessen her. Wir haben die ersten vierstelligen Umsätze abgewickelt, sodass wir auch sagen können, auf Kundenseite funktioniert das jetzt alles, denn das ist immer wichtig vor der Skalierung, Prozesse gut aufzuarbeiten, damit das nachher nicht in einer Katastrophe endet. Da sind wir sehr bewusst im Vorgehen. Und an dem Punkt können wir jetzt einen Haken machen an, markenseitig läuft das alles, wächst das alles, prozessseitig wächst das alles. Und die Skalierung steht bevor, dementsprechend ist Finanzierung das nächste große Thema für uns. Ich sagte ja vorhin schon, wir bereiten gerade unser Pre-Seed-Funding vor. Also wir sprechen gerade Investoren an, wir gucken gerade, wie können wir dieses Thema groß machen, denn den größten Impact erreichen wir mit unserem Startup, wenn wir die meisten Leute erreichen. Und die meisten Leute erreichen bedeutet eben auch Marketing und Werbung zu betreiben. Und dafür braucht man in der Regel ein bisschen Geld. Ja, das heißt auch da, wenn jemand Investoren kennt oder interessierte Institutionen, die sagen, Europa als übergeordneten Gedanken und dieses Geschäftsmodell, kann ich mir vorstellen, da rein zu investieren oder dass das für die Person interessant sein könnte, da rein zu investieren, dann auch gerne mit mir in Kontakt treten, denn das ist die nächste große Herausforderung, würde ich sagen.
Also, wer Bock auf Europa hat und investieren möchte, hier habt ihr die Gelegenheit. Ja, jetzt sind wir aber, ich finde euer Projekt super sinnvoll, den Gedanken Europa zu stärken. Und da haben wir auch dann schon den Übergang zum Sinnstift. Das heißt, wir kommen langsam zum Ende. Der Sinnstift für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, ich hoffe, das sind auch immer weniger, das ist ein Stift, den kann man schreiben, ein Bleistift und ganz oben am Ende ist eine Samenkapsel. Und wenn man die einpflanzt und schön gießt, sollten da im Idealfall wunderschöne Vergissmeinnicht rauskommen. Und dazu gibt es dann immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Meine Frage an dich, du bist ja schon stark intrinsisch motiviert. Kannst du so in einem Satz dein Warum sagen, was dich antreibt? Warum machst du das, was du machst? Können auch zwei Sätze sein.
Ich wünsche mir selber als Bürgerin dieser Gesellschaft und als Konsumentin eine barrierefreie Möglichkeit, bewusste Kaufentscheidungen treffen zu können. Ich möchte wissen, was ich mit meinem Geld finanziere. Ich möchte wissen, dass ich ein gutes Produkt kaufe und ich möchte damit die Gesellschaft und die Wirtschaft aktiv mitgestalten. Und genau deshalb gründe ich diese Plattform und ziehe ich das Projekt hoch.
Ja, sehr cool. Das ist manchmal das Beste, warum, was man haben kann, wenn es aus der eigenen Motivation rauskommt. Und wir haben es ja am Ende sogar ganz am Anfang schon gehört in der Eingangsgeschichte, in dieser sensationellen Gründergeschichte. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Nummer 1. Machst du immer noch Camping, sei es mit oder ohne Van?
Aktuell nicht.
Oder triffst du dich nochmal heimlich mit? Triffst du dich noch heimlich mit Rudi vielleicht?
Rudi hat eine ganz tolle neue Besitzerin gefunden, eine nette Dame mit ihrem Hund. Und die reisen jetzt durch Europa zusammen, was ich eine wundervolle Geschichte finde. Ich persönlich beschränke mich mit den Urlauben aktuell sehr auf... Also ich selber von den Urlauben her bin gar nicht mehr im Campingbereich unterwegs, aber durchaus im Entdeckungsbereich. Und auch da Fokus viel Europa. Also ich war jetzt in Irland eine Woche auf einem Roadtrip mit einem Bekannten. Wir haben da viel über Guesthouses gemacht, also wo wir auch mit den Leuten wieder ins Gespräch kommen, weil wir bei denen unterkommen für eine Nacht. Und ansonsten am Gardasee in Italien. Also viel schon auch immer noch entdecken, aber nicht mehr mit dem Camper jetzt aktuell. Denn das ist so, ich finde, jede Phase im Leben ist wie ein kleines Kapitel und es hat seine Berechtigung und ist eine schöne Zeit. Aber jetzt nach 2 Jahren Vanlife ist es auch mal Zeit für eine andere Art von Entdeckung.
Dann passt direkt die zweite Frage. Bist du dann immer so mit offenen Augen unterwegs und guckst, ach, guck mal, das gucke ich mir mal an, die Marke, wie die das machen? Also verbindest du dann Urlaub mit Beruf quasi oder machst du das gar nicht?
Das ist teilweise bestimmt auch anstrengend für meine Freunde oder mein Umfeld, weil auch wenn wir in Irland auf dem Roadtrip sind und mir eine Marke über den Weg läuft, ich erstmal sage, du, ich muss da ganz kurz mal mit dem sprechen und dann anfange mit denen zu reden, mit den Markeninhabern, hey, was ist denn euer Painpoint, was ist denn euer Vorhaben gerade, wo seid ihr vertreten und verschickt ihr nach ganz Europa? Also ich bin da schon sehr aktiv im durch die Welt laufen und gucken, was läuft mir über den Weg, um auch einfach, ja, das Projekt groß zu machen. So, man merkt, es steckt in einem drin, das Gründersein ist nicht nur ein Freizeithobby, das ist ein ganzer Tag dann, der damit gefüllt ist und das kann ich nicht ganz abschalten, nee.
Sehr schön. Dann die letzte Frage, die ich immer am meisten liebe. Welches Buch hat denn dich so besonders beeinflusst? Was würdest du empfehlen, was wir unbedingt lesen sollten? Kann auch ein Podcast sein. Manche hören ja lieber Podcasts als Bücher lesen.
Also, ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber The Big Five fand ich sehr interessant. Muss man mit ein bisschen Abstand betrachten teilweise, die Theorien, die da drin stehen. Aber ich finde den Gedanken schön und inspirierend, dass man nach seinem eigenen Warum suchen kann und dass es für jeden eine bestimmte Aufgabe oder einen Bereich gibt, in deren er aufgehen kann. Und das hat mich persönlich auch dazu inspiriert zu sagen, ich gucke, was ich charakterlich für Voraussetzungen und Bedürfnisse mitbringe und suche mir danach meinen Karriere- und meinen Lebensweg, um ein bisschen abzurücken davon, was gesellschaftlich vielleicht auch so vorgegeben ist, wo man so drin steckt. Denn das wäre bei mir dann auch gewesen, Konzernkarriere. Also ich habe BWL studiert, Management im Master, war dann in der Unternehmensberatung und wahrscheinlich wäre der Karriereweg sehr stark Richtung Konzernkarriere gegangen. Und sich davon loszulösen, von der Vorstellung, es gibt nur diesen einen Weg, sondern es darf auch deinen eigenen Weg geben und da darfst du auch mehr gucken, auf was bringst du selber persönlich mit. Das fand ich einen grundlegend inspirierenden Gedanken.
Ja, und dass das funktioniert hat, sieht man bei dir und hat man auch heute mitgekriegt. Ich fand das wirklich super und du hast wirklich eine, wie ich finde, der beeindruckendsten Gründer, jetzt Gründerinnengeschichte, die ich kenne. Das ist schon wirklich sehr bemerkenswert, wie du hier deinen Weg gehst und wie du das weiter aufbaust. Und da kann man wirklich nur die Daumen drücken. Vielen Dank, dass ihr alle dieses Mal wieder bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Michelle Cuyava, der Gründerin und Geschäftsführerin der Online-Plattform Juro für Produkte made in Europe. Und den Link zur Website und damit auch letztendlich zum Shop gibt es wie immer unten in den Shownotes, sodass ihr euch zum einen informieren könnt, was es dort alles für Produkte gibt. Also entweder ihr findet da ein paar tolle Dinge, die ihr schon immer mal haben wolltet und dort kaufen könnt, oder vielleicht ist es auch die Vertriebsplattform, wo ihr denkt, oh wow, da würden meine Produkte vielleicht ganz perfekt zu passen. Oder ihr kennt jemand, dessen Produkte passen. Alles möglich. Wendet euch an Michelle. Ich glaube, sie ist da sehr offen und sehr dankbar für jede Menge Tipps. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und unsere Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden, werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten oder über Unternehmen zu berichten, die schon sehr sinnstiftend unterwegs sind und mit ihren großartigen Ideen auch einen Einfluss auf die Gesellschaft haben und das in vielerlei Hinsicht. Ne? Unternehmen haben immer eine große Verantwortung, denn sie können durch ihr Tun Menschen zum Umdenken und auch anders handeln bewegen und man übernimmt auch als Unternehmen eine große Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt und auch für die Menschen. Und diesen europäischen Gedanken zu fördern, europäischen Gedanken zu unterstützen, das haben wir heute hier erlebt bei einem jungen Unternehmen, gegründet 2024 erst. Aber ich hoffe und ich drücke die Daumen, dass es erfolgreich wird, denn es lohnt sich, auf diesem Weg einfach weiterzugehen. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt, mir ein Feedback gibt. Und ich sage jetzt bis zur nächsten Folge mit weiteren spannenden, interessanten Gästen. Und jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Michelle, für das wirklich tolle und inspirierende Gespräch.
Danke, lieber Jürgen, dass wir heute dabei sein durften bei Gewinn mit Sinn. Und ja, schaut euch gerne auf unserer Plattform um und erzählt euren Freunden oder Bekannten davon, wenn ihr sagt, den europäischen Gedanken, den möchten wir mit unterstützen und weitertragen.
Und vielleicht wiederholen wir das alles mal in 1,5-2 Jahren und schauen mal, wo ihr dann steht.
Absolut.
Als größte Plattform in Europa. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de